SWR Kultur Gespräch.
Heute mit Doris Maul und mit dem Podcaster, Journalisten und Autor Ole Nymon. Sein aktuelles Buch trägt den Titel »Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde – gegen die Kriegstüchtigkeit«. Ole Nymon ist 1998 geboren, hat Wirtschaftswissenschaften und Soziologie in Jena studiert. Seither ist er in den Medien unterwegs. Zusammen mit Wolfgang M. Schmidt macht er den Podcast »Wohlstand für alle«, schreibt Artikel in der Presse, unter anderem für die Wochenzeitung Die Zeit und den Freitag. 2021 ist sein Sachbuch über die Welt der Influencer erschienen, Titel »Influencer, die Ideologie der Werbeträger« und jetzt eben das flammende Plädoyer gegen die Kriegstüchtigkeit. Hallo Ole Nymon, schön, dass Sie hier sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich weiß nicht, ob Sie die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 2025 an den Historiker Karl Schlügel verfolgt haben. Der hat zu Beginn seiner Preisrede gesagt, Zitat, von der Ukraine lernen heißt furchtlos und tapfer sein, vielleicht auch siegen lernen. Und damit hat er den Westen ja quasi aufgefordert, die Ukraine in ihrem Kampf gegen Russland weiter zu unterstützen. Ist das in Ihren Augen falsch?
Ich muss gestehen, ich spiele mich wahnsinnig ungern als Regierungsberater auf. Aufgrund dessen, dass ich glaube, Tipps sollte man nur Leuten geben, bei denen man den Eindruck hat, die teilen mit einem Ziele und die wollen auch von einem Tipps. Und das glaube ich nicht. Weder in der Ukraine noch in Deutschland noch in Russland hören Regierende auf mich. Und ich weiß zumindest, dass ich in meinem eigenen Land, wenn es zu einem Krieg kommen würde, höchstwahrscheinlich zum Krieg gezwungen werden würde, so wie es auch den Menschen in Russland und in der Ukraine ergeht.
Wie würden Sie denn Ihre eigene Haltung zum Krieg labeln? Also würden Sie sagen, Sie sind Antimilitarist?
Ja, also ich würde mich definitiv als einen Antimilitaristen bezeichnen. Ich bin nicht bereit, nicht willens, für Deutschland zu kämpfen und zu sterben, habe aber natürlich die Angst, dass wenn es zu einem Krieg kommen sollte, dass dann genau das Szenario ist, das einen dort erwartet. Ich sehe mich sicherlich als einen Antimilitaristen an.
Und woher kommt das mit dem Antimilitarismus bei Ihnen? Also gibt es da eine irgendwie geartete erbliche Vorbelastung, möglicherweise ein Großvater vielleicht, der im Krieg gefallen ist oder ähnliches?
Nee, das hat jetzt gar nicht so die familiären Wurzeln. Mein Großvater, der eine war in Norwegen, unter deutscher Besatzung ist der groß geworden tatsächlich. Der andere Großvater ist in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg geboren. Die mussten also beide nicht für Deutschland kämpfen. Die Urgroßväter, soweit ich weiß, auch nicht. Dementsprechend ist es jetzt nichts, was ich irgendeiner Betroffenheit entnehmen würde, sondern einfach meinem Nachdenken über den Krieg. Und ich glaube, das ist ja auch gar nichts, was man so großartig erklären oder rechtfertigen muss. Also ein Großteil der Menschen ist dazu tatsächlich nicht bereit. Das ist ja nun keine völlig kuriose Meinung, auch wenn eine Mehrheit der Deutschen für die Wehrpflicht ist, weil diese Leute dann nicht betroffen sind. Ja, eine Mehrheit der Deutschen wäre von dieser möglichen Entscheidung ja gar nicht selbst betroffen. Auch wenn die das alle wollen, die Wehrpflicht, will fast keiner kämpfen.
Sie meinen auch wegen der Boomer-Generation?
Genau. Es gab jetzt vor wenigen Tagen bei Extra 3, bei der Satire-Sendung, einen sehr unterhaltsamen Beitrag. Da wurden mal Rentner gefragt, warum die nicht an die Front gehen. Und die haben dann immer ganz empört gesagt, ich in meinem Alter, wo man sich so fragt, naja gut, ihr hattet ja schon 70 wunderbare Jahre. Was ist es denn für eine Logik, dass 25-Jährige oder 18-Jährige dann stattdessen an die Front sollen? Also es ergibt ja in keiner Welt Sinn. Also wir haben in Deutschland unglaublich viele Leute, die abstrakt für Kriegstüchtigkeit sind. Aber wenn man sie selbst fragt, würden sie eigentlich dienen, dann lachen die nur und sagen, nein, natürlich nicht. Das sollen die jungen Leute machen.
Also ich kann das nachvollziehen, was Sie gesagt haben. Einziges Gegenargument ist natürlich in der Tat bei den über 70-Jährigen dann irgendwann die körperliche Fitness.
Das stimmt, aber man braucht ja auch nicht nur Leute, die ganz aktiv sind. Man braucht ja auch, ich sag mal, bewegliche Ziele zum Beispiel. Da gibt es ja allerlei Möglichkeiten, dass auch Leute, die nicht ganz so fit sind, gebraucht werden.
Ich möchte mal kurz ein oder zwei Schritte zurückgehen, wo Sie relativ vehement gesagt haben, naja, also Sie fänden auch, das müsse man ja auch nicht rechtfertigen, also seinen Antimilitarismus, weil eigentlich niemand wirklich jetzt Lust auf Krieg hat oder so. Rechtfertigen muss man das nicht, das stimmt, aber ich wollte noch bei Ihrem familiären Hintergrund auch bleiben. Also die Großväter, haben wir jetzt gehört, waren es nicht. Wie sah es denn aus in Ihrem Elternhaus? War da auf Seiten Ihrer Mutter oder Ihres Vaters eine ausgeprägt pazifistische Haltung vorhanden?
Das war eigentlich nie so Thema. Also meine Eltern sind jetzt keine unpolitischen Menschen, aber sie haben eigentlich nie viel mit meiner Schwester und mir über Politik gesprochen. Also ich würde mein Elternhaus so beschreiben, es ist ein gesellschaftspolitisch sehr liberales, sozialdemokratisches Elternhaus. Und die Frage nach Krieg und Frieden hat sich ja lange Zeit in Deutschland fast gar nicht mehr gestellt. Ja, nach dem sogenannten Ende der Geschichte dachte man, das wäre es eigentlich. Man hat dann vor 15 Jahren gesagt, das war es jetzt sogar so sehr, dass man die Wehrpflicht einfach komplett wieder einstellen kann fürs Erste. Das heißt, in der Zeit meiner Jugend, meiner Politisierung, wo man vielleicht über sowas früher mit Kindern gesprochen hätte, war das einfach gar kein gesellschaftspolitisch relevantes Thema mehr. Und dementsprechend waren die Haltungen meiner Eltern da nicht sonderlich einflussreich auf mich. Ich kann sagen, insbesondere meine Mutter ist da auch recht vehement mittlerweile, also findet das so ganz gut, dass ich gegen die Kriegstüchtigkeit anrede und sagt mir auch, dass sie das auf keinen Fall für mich will. Und es ist natürlich schön. Ich hatte vor einigen Monaten eine lustige Situation, da saß ich bei Markus Lanz in einer Talkshow und dann fragte er mich, ja, was würde ich denn machen, wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstellen würde, ich wäre Ukrainer und ich würde dort im Kriegsgebiet sein und eben wäre meine Mutter bei einem Angriff auf unser Wohnhaus getötet worden. Und da kann ich zumindest sagen, meine Mutter hat mir im Nachhinein nochmal versichert, Ole, ich erwarte nicht von dir, dass du mich im Kriegsfall in irgendeiner Rambo-Aktion rächst, wenn ich schon dran glauben musste. Und da bin ich sehr froh drum, dass sie das genauso sieht.
Es stellt sich natürlich trotzdem dann die Frage, oder es stellt sich gerade deshalb die Frage, woher kommt es dann eigentlich, dieser Antimilitarismus bei Ihnen? Was hat Sie so dermaßen getriggert, dass Sie dazu gekommen sind, erst diesen Zeitartikel zu schreiben, Ich für Deutschland kämpfen, never, hieß der ja, und jetzt eben Ihr Buch, Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde.
Ja, also ich habe die ersten anderthalb Jahre Ukraine-Krieg mit einer gewissen Ungläubigkeit verbracht. Die ersten zweieinhalb Jahre, wie da gesprochen wurde über diesen Krieg, mit welcher Leichtfertigkeit dort gejubelt wird über das, was dort passiert. Was dort passiert, heißt ja, da begegnen sich zwei Staaten, die kämpfen um Einfluss, um Territorium, um Menschen etc. und sind dabei bereit, über ihre Bürger zu verfügen, die in den Krieg zu schicken, völlig unabhängig davon, ob die das wollen oder nicht.
Wo wird gejubelt?
Ich würde behaupten, zum Beispiel, wenn man sich die Medienberichte ansieht und dann wieder gesagt wird, die Frontlinie hat sich wieder auf die richtige Seite verschoben, dass das schon erstmal eine positive Einstellung ist, die da zum Ausdruck kommt.
Hier im Westen,
ja,
oder?
Ja, ja, gut, okay. In Russland wird man auch jubeln, wenn die Front sich nach Westen verschiebt und umgekehrt, wenn sich die Front nach Osten verschiebt. Was sich dahinter verbirgt, ist, dass unzählige, vor allem junge Männer, die darauf garantiert keine Lust hatten, auf beiden Seiten dieser Fronten, klar, es gibt ein paar Verrückte, die wollen das, aber vor allem sind das junge Männer, die wollen dort überhaupt nicht kämpfen, die müssen aber, weil ihre Staaten sie jeweils zwingen. Und uns wird das hier immer verkauft als so ein großer Befreiungskampf. Natürlich, das hat eine gewisse Wahrhaftigkeit. Unter Putin wird es mutmaßlich unfreier, da wird es brutalisierter. Aber dass da zum Beispiel auch der Staat, dem die Deutschen im Regelfall die Daumen drücken, seine Bürger an die Front zwingt, ob die wollen oder nicht, und dass es oft gar keine so heldenhafte Aufopferungsaktion in Freiwilligkeit ist, darüber wurde kaum gesprochen. Es hat mich verrückt gemacht. Aber ich hätte nicht gedacht, darüber irgendwie größer zu schreiben, außer dass man mal auf Twitter irgendwas vom Stapel lässt. Und dann kam eine Redakteurin der Zeit auf mich zu und fragte, ja, ob ich denn nicht bereit wäre zum Thema, muss Europa kriegstüchtig werden, was zu schreiben. Und ich glaube, sie wusste gar nicht, was meine Haltung ist. Wir hatten mal in anderen Kontexten zu tun gehabt und dann hatte sich doch nichts so richtig draus ergeben. Und sie sagte, ich komme ein paar Jahre auf sie zurück. Und dann kam die auf einmal und meinte, wollen Sie das nicht schreiben? Und da meinte ich, ich kann das schreiben, aber ich glaube nicht, dass es Ihnen taugt. Ich glaube nicht, dass Ihnen das irgendwie konstruktiv genug ist. Und dann hat sie gesagt, doch, machen Sie mal. Und war dann irgendwie ganz zufrieden. Also sie sagte mir dann, ja, alle in der Redaktion fanden es total falsch, aber sie freuen sich, dass es mal einer sagt. Und so kam es dann zu diesem Artikel und später zu diesem Buch. Das war also so eine Reihe von Zufällen, die mich jetzt dazu getrieben haben, dass ich in Deutschland gegen die Kriegstüchtigkeit anschreibe und spreche.
Das habe ich jetzt verstanden. Ich hatte allerdings den Eindruck, als Sie das jetzt geschildert haben, wie es dazu kam, da waren so ein paar Punkte, die mich irritiert haben. Also Sie haben von Verrückten gesprochen, auch auf ukrainischer Seite. Und obwohl die jungen Ukrainer selber ja gar nicht kämpfen wollen, haben Sie auch gesagt, tatsächlich ist es ja so, wenn man mit verschiedenen Ukrainern und Ukrainerinnen spricht, dass denen ihre Heimat und die Verteidigung ihrer Heimat und die Verteidigung ihrer Kultur so wichtig ist, dass sie tatsächlich unter Inkaufnahme enormer Verluste dafür kämpfen. Das ist zumindest mein Eindruck.
Also erstmal, das mit dem Verrückt hat sich eben auf Leute bezogen, die diesen Krieg gerne kämpfen. Da sage ich mal klar, da wird es auf allen Seiten immer in jedem Krieg ein paar verrückte Nationalisten geben, denen es Spaß macht, Angehörigen der anderen Nationen in den Kopf zu schießen. Aber das ist wirklich nur eine krasse Minderheit. So. Und dass zum Beispiel es Ukrainer gibt, die jetzt, wo sich dieser Krieg für sie als Situation darstellt, dann freiwillig in den Krieg gehen. Das ist jetzt nicht das, was ich eben mit verrückt bezeichnen wollte. Das würde ich persönlich nicht tun, aber der Begriff Verrücktheit, also den würde ich darauf sicherlich nicht anwenden. Aber mir ist eben wichtig zu sagen, ja, es gibt diese Leute, die machen das freiwillig. Und die gab es gerade zu Beginn des Krieges natürlich zuhauf freiwillig. Da war eine gewisse Stimmung da, dass man gesagt hat, wir verteidigen jetzt dieses Land, man kann das schaffen. Und dass da so ein wirklicher Optimismus und Patriotismus zu sehen war. Das ist jetzt ja deutlich differenzierter. Also jetzt ist es ja gar nicht mehr so einfach, einen Überblick über die Lage zu bekommen. Aber wir sehen ja, dass sich immer weniger Menschen freiwillig melden. Das wird ja auch offen kommuniziert von Seiten der ukrainischen Streitkräfte, dass kaum noch jemand sich freiwillig meldet, dass es kaum noch Rotation an der Front gibt. Wir sehen, dass die Anreizstrukturen mittlerweile sehr, sehr großzügig sind. Ja, also da werden junge Leute mit dem Wert von mehreren Jahresgehältern versucht anzuwerben für die Streitkräfte. Und es meldet sich eine mittlere dreistellige Zahl von Leuten, die das dann macht. Also da sehen wir ja, dieser heldenhafte Kampf, der anfangs gezeichnet wurde und der vielleicht auch anfangs existiert hat, von dem kann man nun nicht mehr so einfach wie vor knapp 4 Jahren sprechen.
Im Paul Ronsheimer Podcast Der Streit haben Sie im September dieses Jahres auf die Frage, ob es Ihnen gleich sei, in einer Diktatur zu leben, gesagt, Zitat, lieber besetzt als tot, auch wenn das eine Verschlechterung der Lebensbedingungen mit sich bringt. Und Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, das Recht, meine Meinung zu äußern, ist mir nicht mein Leben wert. Heißt das, Sie würden es tatsächlich in Kauf nehmen, in einer Diktatur zu leben?
Also wenn sich mir das als Entscheidung tatsächlich so darstellen würde, bin ich tot oder in einer Diktatur, da würde ich Letzteres definitiv bevorzugen. Also wir können ja mal über die Meinungsfreiheit sprechen, weil das finde ich wirklich ein entscheidender Punkt ist. Ich habe das Recht, jetzt in Friedenszeiten zu sagen, ich will im Kriegsfall nicht für Deutschland kämpfen. Das ist ein Recht, das habe ich. Von dem mache ich auch Gebrauch. Ich will jetzt gar nicht so tun, als wäre ich irgendwie der Zensierte, Gecancelte oder irgendwas. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ich werde überall eingeladen. Die Leute sind nett zu mir, also ich kann mich nicht beklagen. Im Kriegsfall wird das anders sein. Ich werde im Kriegsfall, wenn Deutschland angegriffen wird, nicht mehr bei Markus Lanz sitzen und gefragt, Herr Nymon, sollen wir lieber kapitulieren. Das wird nicht passieren. Und auch meine Meinung, dass ich nicht für Deutschland kämpfen will, die wird dann nichts mehr gelten. Es gibt in Deutschland ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung, aber nur aus Gewissensgründen. Ich sage ja ganz offen, das sind politische Gründe, warum ich nicht kämpfen will für Deutschland. Ja?
Genau.
Meine Gründe würde dieser Staat gar nicht gelten lassen. Das heißt, ich habe zwar jetzt das Recht zu sagen, ich will nicht kämpfen, im Kriegsfall gilt dieses Recht gar nichts. Ich muss dann trotzdem. Das heißt, ich habe das Recht, eine Meinung zu äußern, die notwendig folgenlos bleibt. Warum sollte man dafür kämpfen, dass man sagt, ich darf weiterhin notwendig folgenlose Äußerungen tätigen? Also das ist mir nie im Leben mein Leben wert. Und ehrlich gesagt, bei der Meinungsfreiheit hat man auch in den letzten 2 Jahren recht schön gesehen, am Beispiel eines anderen Krieges, wie schnell es damit ganz anders steht. Ja, also die 2 Jahre ethnische Säuberung des Gazastreifens war nicht gerade mit sonderlich viel Meinungsfreiheit in Deutschland verbunden. Da waren eigentlich die Gerichte noch die letzte Institution, die dafür gesorgt haben, dass Leute demonstrieren können, ohne zusammengeknüppelt zu werden.
Also ich glaube, Gaza-Krieg müssen wir nochmal...
Weil es bedeutsam ist, ja, aber ich meine, es ist ja bedeutsam. Also ich meine, mir wird die ganze Zeit gesagt, ich soll kämpfen, damit alle weiter so schön ihre Meinung sagen dürfen. Die letzten 2 Jahre war es mit der Meinungsfreiheit da nicht sonderlich weit her. Und auch das, was da mit deutschen Waffen passiert ist, sah nicht allzu harmlos aus.
2 Dinge fallen mir dazu ein. Erstens, also Sie haben es ja selber auch gesagt, Sie nutzen die Meinungsfreiheit gegenwärtig sehr ausgedehnt. Sie werden überall eingeladen. Sie machen davon reichlich Gebrauch, was ja eher gutes Recht ist. Wenn Sie in einer Diktatur leben würden, dann wäre ja nicht nur die Meinungsfreiheit abgeschafft, sondern eine Diktatur brächte ja noch viele andere negative Begleiterscheinungen und Lebensbedingungen mit sich. Haben Sie das auch mit ins Kalkül gezogen?
Ja, natürlich. Also die Aussage lautet ja nicht, man hat Spaß daran, unter einer Diktatur zu leben, sondern im Gegenteil, die Aussage lautet erstmal nur, lieber besetzt als tot. Und das ist etwas, was ich jetzt auch nicht für irre kontrovers halte. Also wo ich auch glaube, dass ein Großteil der Leute, wenn man sie vor diese Wahl stellen würde, recht ähnlich denken würde.
Und heißt das denn jetzt auf die Ukraine bezogen, dass Sie der Meinung sind, die Ukraine hätte sich von Putin einnehmen, / besetzen lassen sollen, statt um ihr Territorium und ihre Unabhängigkeit zu kämpfen?
Ich sehe mich nicht als einen Regierungsberater.
Naja, aber damit ziehen Sie sich aus der Affäre. Also ich frage Sie.
Nein, ich ziehe mich damit gar nicht aus der Affäre, sondern ich verweise darauf, dass ohnehin jeder Staat genau das tut, seine Bürger zum Mittel der eigenen Souveränität zu machen, ob die Bürger wollen oder nicht, selbst wenn sie mehrheitlich das gar nicht mehr wollen. Und deshalb ist es dann so unsinnig, da quasi Forderungen an den Staat zu stellen, der das ja offenkundig nicht tut. Also das ist so sinnlos, so witzlos. Das ist so vollkommen folgenlos, diese Meinung.
Gut, ich versuche es jetzt nochmal anders. Und auch wir sollten eher locker mit den Warnungen vor Putins Appetit auf das Baltikum beispielsweise umgehen, Ihrer Meinung nach? Eher relaxen statt rüsten, sage ich jetzt mal ein bisschen polemisch.
Auch da ist die Frage, wer ist das Wir? Es wird immer gesagt, wir müssen uns verteidigen. Ich will dieses ganze Wir in Frage stellen. Es sind nicht wir, die uns verteidigen. Es sind junge Männer, die den Staat verteidigen. Die verteidigen sich da eben nicht gerade selbst, sondern die müssen ihr Leben opfern, damit der Staat weiter Bestand hat, beziehungsweise jetzt in dem Beispiel, das Sie genannt haben, damit andere Staaten weiter Bestand haben. Dieses Wir gibt es in dieser Form nicht. Das ist ein Befehl von oben, der dann befolgt werden muss. Völlig unabhängig davon, was die große Masse, die angeblich das Wir ist, dazu sagt.
Also wenn man den Meinungsumfragen folgt, die gegenwärtig erhoben werden, gibt es schon eine Angst vor möglichen Angriffen von russischer Seite. Es wird immer dieses Datum 2029 gehandelt und dementsprechend verhält sich die deutsche Politik, die deutsche Bundesregierung auch gerade. Sprich, es gibt dieses Sondervermögen, es wird versucht, eben durch das Wehrdienstgesetz den Bestand der Bundeswehr aufzustocken. Es passiert sehr viel in Sachen Aufrüstung und Sie vertreten eine Position oder Positionen, die zum gegenwärtigen politischen Mainstream, sage ich jetzt mal, seit Olaf Scholz am 27. Februar 2022 die Zeitenwende-Rede gehalten hat, querstehen. Wie lebt es sich mit dieser Haltung?
Es lebt sich relativ in Ordnung. So viele Leute auf der Straße erkennen mich nun nicht, dass es irgendwie ein Problem wäre. Tatsächlich ist es bislang sogar eher so, dass die Leute mir freundlich begegnen. Das heißt, wenn ich auf der Straße angesprochen werde, dann werde ich nicht beschimpft oder irgendwas. Das ist mir wirklich noch gar nicht passiert in einem halben, dreiviertel Jahr, seitdem das Buch erschienen ist. Das mag vielleicht auch an der typischen deutschen Zurückhaltung liegen, dass man gar nicht so Lust hat, in der Öffentlichkeit eine Szene zu machen. Aber ich kann mich persönlich jetzt wirklich nicht beklagen. Man hat mitunter Interviewsituation gerade zu Beginn, nachdem das Buch raus war, in denen man natürlich immer so ein bisschen ins Kreuzfeuer genommen wurde. Aber das ist ja alles eine sehr zivile Form und dem setze ich mich ja freiwillig aus. Also das ist ja nichts, wozu mich irgendjemand zwingt.
Aber nachdem Sie Ihren Artikel in der Wochenzeitung Die Zeit veröffentlicht hatten, also es war im Juli 2024, da gab es offenbar schon einen heftigen Shitstorm, richtig?
Das stimmt. Also in der Zeit-Kommentarspalte waren die Leute sehr, sehr, sehr empört. Aber im Alltag, wie gesagt, begegnet mir das nicht.
Dann mal andersrum gefragt, gab es auch Lob? Also immerhin sind ja laut Jugendtrendstudie 2025 69% der Generation Z, also Personen, die zwischen 95 und 2010 geboren wurden, eben nicht bereit, ihr Land mit einer Waffe zu verteidigen. Das ist vorhin schon kurz angeklungen. Ganz zu schweigen von der Idee, für ihr Land zu sterben. Das verneinen 81%. Also gab es auch Lob? Sind Sie im Gespräch mit, ich sag mal, Ihrer Generation, weil sie sind 27.
Also erstmal habe ich den Eindruck, dass dieses Lob relativ generationenübergreifend kommt. Also es gibt viele Leute, die sind froh, dass es irgendwer sich mal auszusprechen traut. Weil es ja tatsächlich eine Position ist, die man, bevor ich diesen Artikel geschrieben hatte im Sommer 24, 2,5 Jahre lang nicht gehört hat. Also dass ein Deutscher sich in die Öffentlichkeit hingestellt hat und einfach gesagt hat, also ich würde nicht kämpfen, da würde ich mich, wenn das die zwei Optionen sind, eher besetzen als töten lassen. Das ist in 2,5 Jahren nach allem, was ich mitbekommen habe, nicht passiert. Ja, was auch durchaus Bände spricht über die Meinungsvielfalt im Lande, dass eine Meinung, die tatsächlich eine Mehrheit der Bevölkerung hat, ich würde nicht kämpfen, 0,0 repräsentiert war. Und da waren schon viele zufrieden in der jungen Generation, aber natürlich auch in der älteren Generation. Wir haben ja gerade eine Friedensbewegung in Deutschland, die aufgrund dessen, was ich vorhin geschildert habe, dass sich lange Zeit diese Fragen scheinbar gar nicht gestellt haben, etwas in die Jahre gekommen ist. Ja? Also der Altersschnitt, der ist natürlich recht hoch bei deutschen Friedensdemonstrationen, weil in den letzten 20 und insbesondere in den letzten 15 Jahren es immer so schien, als wäre das alles kein Thema mehr. Klammern wir mal die letzten 3 Jahre aus. Aber davor war das schon so einige Jahrzehnte lang so, dass man dachte, das wird kein größeres Thema mehr. Und von daher habe ich generationenübergreifend Leute, die da Zuspruch erteilen, die Leserbriefe schreiben an den Verlag, der mir die dann weiterleitet, die sehr nett sind, oder junge Menschen, die mir bei Instagram in den Direktnachrichten schreiben. Einerseits loben die das denn vielleicht, was ich tue, andererseits fragen die aber auch wirklich ängstlich nach, was soll ich tun? Ja, ich habe junge Menschen, die mir schreiben, kann ich meinen Geschlechtseintrag ändern? Würde das helfen, um mich vor dem Wehrdienst zu bewahren? Das sind die Fragen, die mir tatsächlich gestellt werden.
Und dieses wirklich ihren Rat suchen und auch Solidarität zum Ausdruck bringen, das passiert auch unabhängig von der Tatsache, dass Sie ja eben, Sie hatten es vorhin auch schon kurz angedeutet, ja kein Pazifist im, ich sage jetzt mal, klassischen Sinne sind. Wenn jemand Pazifist ist, dann basiert das in der Regel auf eben ethischen, religiösen oder philosophischen Überzeugungen. Im Grundgesetz ist verankert das Recht, aus Gewissensgründen den Wehrdienst zu verweigern. Und Sie sagen dezidiert, Sie sind politischer Pazifist.
Ja, es gibt natürlich Situationen, in denen man bereit wäre, Gewalt anzuwenden. Ja, ich bin nicht bereit, für den Staat zu sterben. Aber natürlich wäre ich bereit, wenn ich selbst angegriffen würde oder meine Liebsten angegriffen würden, dann Gegengewalt anzuwenden. So, das ist etwas, wo mir natürlich vollkommen klar ist, da ist eine Moral der Gewaltfreiheit völlig fehl am Platze. Und deshalb würde ich dann nicht grundsätzlich sagen, ich bin gegen jede Form der Gewaltanwendung, aber ich bin nicht bereit, für den Staat zu kämpfen und zu sterben. Und das ist eben genau praktischerweise, für den Staat praktischerweise, für junge Männer ist es ein bisschen doof, für den Staat ist es genau die Markierung, die der macht. Der sagt, nur Leute, die per se nicht bereit sind, Gewalt anzuwenden, die dürfen verweigern. Die aus Gewissensgründen, früher war das vor allem religiös motiviert, dass man das dann gut durchbringen konnte. Ja, Leute, die aus Gewissensgründen nicht bereit sind, mit der Waffe zu kämpfen und zu töten, die dürfen verweigern und der Rest nicht. Und das ist natürlich eine wahnsinnige auch Willkürsentscheidung immer gewesen. Ja, also es war ja lange Zeit auch sehr schwierig, einen Kriegsdienst zu verweigern, bis es dann ab den 80er Jahren deutlich netter gehandhabt wurde. Ja, und dann in den letzten Jahren natürlich vor Abschaffung der Wehrpflicht überhaupt kein Problem mehr war, einen Kriegsdienst zu verweigern. Und ich bin felsenfest überzeugt, wenn es zu einem Krieg käme, in dem Deutschland involviert ist, dann wird auch dieses Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung, das wird definitiv nicht abgeschafft. Das muss keiner abschaffen. Man muss es einfach nur anders handhaben. Man muss einfach sagen, deine Gewissenserklärung nehmen wir dir nicht ab. Zum Beispiel, wenn ich jetzt käme, hätte ich ja keine Chance. Da würde jeder sagen, wir wissen ja, wie du dich vor 2 Jahren geäußert hast. Du bist keiner, der grundsätzlich gegen jede Form von Gewaltanwendung ist. Und deshalb musst du in den Krieg. Und das ist für mich so der ganz wichtige Punkt. Immer wenn ich sage, die Leute werden im Kriegsfall gezwungen, wird mir gesagt, ja, aber es gibt ja ein Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung. Und da kann ich nur sagen, es wurde bislang immer nur in Friedenszeiten ausprobiert, nie im Kriegsfall. Ja, in der Ukraine gab es auch ein Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung für einige Minderheiten. Es wurde sofort mit Kriegsbeginn abgeschafft. Das heißt, wir haben in Deutschland das noch nie getestet gesehen. Und selbst in den Friedenszeiten, in denen es bestand, wurde das sehr, sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt. Und ich sage mal so, ich halte es nicht für wahrscheinlich, dass das Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung im realen Kriegsdienst liberaler gehandhabt wird als im Frieden vor 50 Jahren, wo es auch schon verdammt schwierig war, den Kriegsdienst zu verweigern.
Ja, und was hat das jetzt für eine Konsequenz für Sie?
Das hat die Konsequenz, dass ich garantiert sicher bin, dass wenn es zum Krieg käme, dass Leute wie ich dann an die Front müssten. Vielleicht wäre ich jetzt wirklich so, sage ich mal, lautstark dagegen aufgetreten, dass dann das Militär sagen würde, nee, den wollen wir lieber nicht, das scheint uns ein zu großer Unsicherheitsfaktor. Aber andere Leute mit meiner Meinung, die das jetzt vielleicht nicht so öffentlich kundgetan haben, die würden im Ernstfall gezwungen werden. Und für mich persönlich, was hat das für eine Konsequenz für mich? Ich würde versuchen, mich vorher abzusetzen, wenn man irgendwie Wind davon bekommt.
Sie haben gesagt, Sie würden fliehen, wenn Sie eingezogen würden oder vorher fliehen, bevor Sie eingezogen würden. Ja. Nochmal zu diesem Punkt mit dem Staat. Sie sagen, der Staat, also Deutschland, ist es mir nicht wert, für ihn zu kämpfen. Mhm. Warum nicht? Was ist schlecht an dem deutschen Staat, dass Sie kein Bedürfnis, kein Verlangen, keine Lust haben, für ihn zu kämpfen?
Das ist erstmal nichts, was jetzt nur einfach ein Problem des deutschen Staates ist, sondern ich würde für keinen Staat sterben. Und das ist so, dass ich dort ja in einen Gegensatz gebracht werde, der von sich aus gar nicht bestehen würde zu anderen Menschen. Also ich muss Menschen töten, mit denen ich kein Problem habe, außer dass sie unter einer anderen Staatsherrschaft leben, die andere politische Ziele verfolgt als die meinige. Das ist der Grund, warum ich im Krieg auf diese Menschen schießen musste. Und dazu bin ich, wenn es denn eine Sache des Wollens wäre, ist es nicht, aber wenn es eine Sache des Wollens wäre, wäre ich dazu nicht bereit.
Ja, und Sie schreiben auch, nicht kämpfen zu wollen für einen Staat, das ist vor diesem Hintergrund mehr als nur eine individuelle Verweigerung, also in Ihrem Klappentext, also im Klappentext zu Ihrem Buch schreiben Sie das, nämlich ein Akt der Humanität und des Protests für mehr kollektive Selbstbestimmung. Wenn Sie mehr kollektive Selbstbestimmung fordern, heißt das, Sie sind dafür, dass wir das Konstrukt Staat einfach über Bord werfen und uns anders organisieren? Ist das ein Plädoyer für Anarchismus in Deutschland und Europa?
tatsächlich erstmal, das ist ein Klappentext, aber in der Tat ist es erstmal so, dass ich glaube, dass mich von den Menschen außerhalb der eigenen Landesgrenzen wenig trennt. Also mir wird dann immer vorgeworfen, ach, glaubst du also, dass du den Russen, die in Butscha Leute umgebracht haben, näher bist als deinem eigenen Kanzler? Da würde ich sagen, okay, klar, Leute, die jetzt wirklich aus purer Grausamkeit gezielte Kriegsverbrechen an Zivilisten begehen, mit denen identifiziere ich mich natürlich nicht. Solche Leute gibt es übrigens natürlich auch genauso in Deutschland. Das gibt es in jedem Land, gibt es überall, wo Krieg ist. Es passiert immer, wenn Krieg ist, sowas. Das ist einfach das, was mit Krieg leider Gottes einhergeht. Also natürlich, diesen Leuten fühle ich mich jetzt nicht näher. Aber wahrscheinlich bin ich dem Durchschnittsbürger in Deutschland, Russland, Frankreich, Israel, Palästina, egal wo auf der Welt, relativ ähnlich nah. Nämlich ziemlich weit weg. Die meisten Leute denken politisch sehr anders als ich. Aber wahrscheinlich bin ich den allen relativ ähnlich, nah oder fern, egal in welchem Land die sind. Und natürlich wäre eine Welt, die jetzt nach meinem, so wie ich mir das vorstelle, funktionieren würde, so organisiert, dass es diese Grenzen nicht mehr gäbe, dass ich nicht mehr in permanente Gegensätze zum Rest der Menschheit gebracht würde. Und das ist ja etwas, das passiert in diesem, sagen wir mal, globalen Kapitalismus die gesamte Zeit. Man wird innerhalb des eigenen Landes permanent in Konkurrenz zueinander gebracht. Ja, also innerhalb der Nation ist man die ganze Zeit dabei, die Ellenbogen auszufahren gegen den Rest der Leute und muss mit denen um Arbeitsplätze, Sonderangebote, alles Mögliche im Leben konkurrieren, damit man irgendwie halbwegs passabel über die Runden kommt. Und nach außen hin wird man dann bis in den äußersten Gegensatz zu den Menschen gebracht, nämlich dass man gegen die kämpfen soll. Und all diese Formen der Konkurrenz, die hätte ich gerne nicht. Ich mache da ja kein Geheimnis draus, dass ich ein Sozialist und Internationalist bin.
Aber sehen Sie denn historische Vorbilder oder wäre das nicht eine Riesenrevolution, das umzusetzen, was Sie hier nur in Ansätzen skizziert haben?
Also ein wirkliches Vorbild in dem Sinne, dass ich sage, da ist das schon mal wunderbar gelaufen, gibt es nicht. Und ich würde es mal so formulieren, das ist total utopisch, was ich sage. Manche werden auch naiv, illusionär etc. dazu sicherlich sagen. Alles recht. Das Problem ist nur, dass die Alternative dazu ja auch nicht nett ist. Also das Problem von dem, was ich sage, ist, ich bin der Meinung, es ist schwer machbar, aber alternativlos. Und das ist auch der Widerspruch, in dem ich mich die gesamte Zeit über bewege, dass man natürlich den totalen Eindruck hat, einen Kampf gegen Windmühlen zu führen, wenn man für so etwas argumentiert. Ja, 35 Jahre nach Ende des Kalten Krieges für den Sozialismus oder gar für die Abschaffung von Nationalstaaten zu argumentieren, ist für die meisten Leute vollkommen illusionär und bescheuert. Aber das ist dummerweise das, woran ich glaube, was ich gerne hätte. Und auch wenn ich das nirgends sehe, dass es passiert, ist es trotzdem mein Ziel, eine kritische Minderheit damit zu erreichen mit dieser Mission. Und auch wenn man nicht optimistisch ist, irgendwas muss man ja tun im Leben.
Im Frühjahr dieses Jahres gab es eine repräsentative Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen. Da haben 76% der Deutschen sich dafür ausgesprochen, die Ausgaben der Bundeswehr deutlich zu erhöhen. Und auch da sah man dann wieder diesen Clash zwischen den Generationen. Bei den Jungen hat eben die geistige Mobilmachung der Bevölkerung, wie sie das nennen, offenbar nicht geklappt. 63% der 18- bis 29-Jährigen sind dagegen. Insofern ist diese radikale Lösung, die Sie vertreten, tatsächlich klug oder gäbe es vielleicht nicht auch einen Mittelweg?
Erst mal ganz kurz zum Thema veröffentlichte Meinung. Sie haben völlig recht, ein Großteil der Menschen ist für die Wehrpflicht, für die Aufrüstung und so weiter. Aber dann gibt es halt die andere veröffentlichte Meinung, die besagt, dass eine klare Mehrheit, wenn man fragt, würdest du selbst kämpfen, das auch nicht täte. Das ist der Widerspruch, in dem man sich immer bewegt. Solange das eine abstrakte Sache ist, soll irgendwer kämpfen, um den Staat zu erhalten. Dann ist eine ganz breite Mehrheit dafür. Sobald es heißt, würdest du kämpfen, ist dann vielleicht nur noch jeder Fünfte dafür. Also da sieht man ja schon eine unglaubliche Diskrepanz. Und das ist übrigens in der Ukraine sehr, sehr ähnlich. Da sind auch mehrheitlich die Leute, klar, das hat immer seine Konjunkturen, je nach Kriegsverlauf, aber mehrheitlich sind ja die Leute dafür zu sagen, wir kämpfen jetzt diesen Krieg weiter, bis es einen Frieden gibt, den zumindest auch die eigene Regierung als gerechten Frieden ansieht. Wenn dann die Frage ist, wer rückt jetzt dann noch an die Front nach, dann sieht es sehr, sehr, sehr anders aus. Und das sieht man ja auch gerade an den Fluchtbewegungen. Junge Männer dürfen ja zum ersten Mal seit Jahren wieder das Land verlassen und tun es jetzt in Scharen. Also ich glaube, jeden Tag kommen knappe 1000. Und ich finde das sehr gut. Ich freue mich darüber, dass die da rauskommen und in Sicherheit jetzt sind. So, das heißt, es gibt immer diese Diskrepanz zwischen diesem ganz abstrakten, ist man für Kriegstüchtigkeit und würde ich selbst machen. Und da sind die jungen Leute halt einfach viel näher dran. Und deshalb antworten die auch dann ganz, ganz anders auf die Frage nach Wehrpflicht und tatsächlicher Bereitschaft, in den Krieg zu ziehen, als das die älteren Leute tun, die das so ganz leichtfertig machen, was ich übrigens absurd finde. Weil diese älteren Menschen, die haben ja Kinder, die haben ja Enkelkinder. Das ist ja nichts, was einen nicht selbst betrifft. Also man kennt das ja aus anderen politischen Debatten, dass Leute, wenn sie selbst nicht direkt betroffen sind, sagen, ja, dann ist es mir wurscht. Wenn den Bürgergeldempfängern wieder mal Sozialleistungen zusammengekürzt werden, mir soll es doch gleich sein. Und da sind die Leute ja auch nicht selbst betroffen. Aber das Verrückte ist ja, auch wenn diese Rentner nicht unmittelbar betroffen sind. Sie sind ja zumindest mittelbar betroffen. Das ist schon, finde ich, eine sehr, sehr, sehr zynische Diskrepanz, die man dort sieht. Und ich habe auch ein bisschen den Eindruck, das ist jetzt wirklich nur eine These, die mag vollkommen unwissenschaftlich sein. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass da auch so ein gewisser Zynismus da ist von wegen, ja, das ist doch diese junge, verweichlichte Generation, die sollen mal zum Bund gehen, mir hat es auch nicht geschadet. Dass man also von diesen Generationenkonflikten, die da immer aufgemacht werden und die meiner Meinung nach totaler Quatsch sind, ja, dass immer behauptet wird, die Jungen sind so faul zum Beispiel. Was nicht stimmt, die arbeiten mehr als vor 10, 20 Jahren, weil sie sich sonst die Miete nicht leisten können. Also da gibt es wirklich Umfragen, wo man sieht, die arbeiten heute mehr als früher. Trotzdem gibt es immer dieses Klischee, die Jungen arbeiten gar nicht mehr. Da habe ich so den Eindruck, dass es viele in der älteren Generation gibt, die in so einem gewissen Zynismus sagen, ja, wir mussten es doch früher auch. Mir hat es auch nicht geschadet. Und dass die dann sagen, ja, ihr müsst es dann machen.
So. Aber das ist nur ein Bauchgefühl, oder?
Das ist ein Bauchgefühl. Mhm. Aber es ist ja so ein Satz, den man so häufig hört. Also zum Beispiel, wenn es um diese Behauptung geht, die jungen Leute würden nicht ordentlich arbeiten, die wollen zu viel Work-Life-Balance. Da hört man ganz häufig von Leuten ja diesen Satz, ich wurde früher auch von meinem Chef angeschrien und musste 12-Stunden-Schichten schieben und mir hat es auch nicht geschadet. Und da würde ich immer sagen, doch, euch hat es geschadet. Euch hat es geschadet, zur Bundeswehr zu gehen und ein Jahr dafür geklaut zu bekommen, dass ihr angeschrien werdet, euch im Schlamm suhlen müsst und zu schießen. Euch hat es geschadet, schlecht entlohnt in der Ausbildung zu stecken und Überstunden unbezahlt zu leisten und vom Chef zur Sau gemacht zu werden. Das hat euch alles geschadet und ihr versucht euch das im Nachhinein als einen besonderen Ausweis eurer Tugend und Härte zu erklären.
Also da steckt ja auch so eine Generationenwut drin, habe ich jetzt gerade so den Eindruck, genauso wie ich auch den Eindruck habe, dass da eben in ihrer Argumentation vieles zusammenkommt. Und was ich mich dabei insbesondere gefragt habe, also sie kombinieren ihre Kritik an der militärischen Wiederaufrüstung Deutschlands als Folge der russischen Expansionspolitik mit ihrer Fundamentalkritik am deutschen Wirtschaftssystem. Das haben wir ja vorhin auch schon gehört. Warum sie das so eng verzahnen? Also es gibt ja andererseits, ich habe es eingangs erwähnt, auch noch ihren Podcast Wohlstand für alle, den sie zusammen mit Wolfgang M. Schmidt machen. Da hat das ja eigentlich seinen Platz, die Kritik an unserem Wirtschaftssystem, oder?
Das ist wirklich die Frage, die kann man jetzt wirklich sehr kontrovers diskutieren. Ich glaube nicht, dass es einfach getrennt voneinander zu betrachten ist. Beispielsweise ist es so, dass der wirklich sinkender Erfolg Deutschlands in der internationalen Konkurrenz zum Beispiel dadurch versucht wird zu beheben, dass man die Waffenproduktion stark ausbaut, dass man da eine Expansion hat, dass bislang Arbeitskräfte, die in, ich sage mal, recht friedlichen Bereichen gearbeitet haben, zum Beispiel in der Automobilproduktion oder in der Herstellung von Straßenbahnen, auf einmal in die Rüstungsproduktion gehen sollen. Da habe ich zum Beispiel schon den Eindruck, dass die Art und Weise, wie Deutschland ökonomische Macht erwirbt, dass das jetzt auf eine Kriegswirtschaft, natürlich jetzt nicht vergleichbar mit dem Zweiten Weltkrieg oder so, aber dass es schon ein bisschen auf Kriegswirtschaft umgestellt wird, dass versucht wird, das Exportmodell, was lange gut funktioniert hat und was jetzt langsam gar nicht mehr gut funktioniert, dass man das auf die Kriegswirtschaft umzustellen und quasi für die befreundeten Staaten dann die besten und praktischsten Waffen herstellt. Und da würde ich zum Beispiel sagen, ist ja das kapitalistische Geschäftsinteresse und die Lust auf eine Herstellung von Kriegstüchtigkeit eng miteinander verflochten. Das ist jetzt nur eins von vielen Beispielen. Ich will nicht behaupten, das sei jetzt einfach nur eine perfide Lobby, die da aus der Rüstungswirtschaft wütet und die möchte, dass mehr Waffen hergestellt werden und deshalb würde jetzt Kriegstüchtigkeit betrieben. Nee, das will die Regierung auch ohnehin. Aber es verzahnt sich schon meiner Meinung nach alles relativ gut. Und deshalb glaube ich, das gehört schon gewissermaßen zusammen. Und die Kapitalismuskritik ist dann vielleicht auch der Grund, warum ich ein bisschen widersprechen würde, was sie eben meinte, dass es so eine Generationenwut ist. Mhm. Ja, ich bin ein bisschen wütend auf diese älteren Leute, die so daherreden. Aber die gibt es auch ganz viele in unserer Generation. Es gibt ganz viele in unserer Generation, selbst wenn es nicht die absolute Mehrheit ist, aber es gibt ganz viele, die auch sagen würden, fürs Vaterland kämpfen ist eine tolle Sache. Oder die sagen, man muss auch einfach mal hinnehmen, dass man schlecht lohnt ist und einfach mal 3 Jahre oder 40 Jahre sich vom Chef unterkriegen lassen.
Echt? Das muss man alles hinnehmen. Ja, die haben sie getroffen.
Natürlich gibt es ganz viele junge Menschen in einer Marktwirtschaft, die die Härten, die ihnen begegnen, im Alltag versuchen zu rationalisieren. Und wie tut man das? Man kann natürlich entweder sagen, ich begehre dagegen auf, ja, wenn ich vom Chef schlecht behandelt werde. Oder man macht eine Tugend draus und sagt quasi, da sieht man, was ich für ein harter Kerl bin, weil ich es schaffe, mich hier im Betrieb durchzubeißen. Das sind zwei Antworten, die es immer gegeben hat in der Marktwirtschaft und die es auch heute gibt. Ich glaube, es ändert sich ein bisschen. Also unsere Generation ist in der Tat ein bisschen bewusster, was so Themen wie die sogenannte Work-Life-Balance angeht. Aber die gibt es natürlich auch in meiner Generation. Und deshalb mag ich das gar nicht so sehr, in Generationen zu denken. Ich bin zum Beispiel auch gar nicht dafür, die Generationen in diesen Rentenfragen gegeneinander auszuspielen. Ja, also wenn es dann immer heißt, die Alten bekommen jetzt die Rente und dann bekommen die jungen Leute keine mehr. Das mag ich auch überhaupt nicht gerne. Weil ich glaube, man sollte sich da nicht innerhalb der lohnarbeitenden Klasse, um mal so ein bisschen altmodisch zu sprechen, gegeneinander ausspielen lassen. Bei all dem Reichtum, der ja produziert und der geschaffen wird und der anders verteilt und produziert werden könnte, sollte man das zum Beispiel nicht tun.
Da kommt der Sozialist durch.
Da kommt der Sozialist durch, aber das ist eben, der Sozialismus war zu der Zeit, bis dann der Erste Weltkrieg kam und wo sich die Sozialdemokratie international nicht gerade gut angestellt hat, würde auch heutzutage nun wirklich gar keiner mehr sagen, dass es klug war, dass zum Beispiel die deutsche Sozialdemokratie den Kriegskrediten zugestimmt hat. Bis zu diesem Zeitpunkt war der Sozialismus antimilitaristisch.
Stichwort nochmal Kapitalismuskritik. Mhm. Auch wenn die Bundesregierung mehr tun würde für die sozial Schwachen im Land, die Bürgergeldsätze nicht kürzen würde etc. Ich nehme an, Ole Nymon würde trotzdem nicht in den Krieg ziehen, oder?
Nein, würde ich nicht. Das geht nicht darum zu sagen, wenn das BAföG um 50 Euro erhöht wird und die Bürgergeldsätze auch nochmal ein bisschen steigen, dann würde man es tun. Es ist eher der umgekehrte Verweis, dass die genau gegenteilige Diskussion stattfindet, dass in den Zeiten, wo hunderte Milliarden für Aufrüstung da sind, dass man in diesen Zeiten, also diese beiden Debatten nebeneinander hat, dass die gesamte Zeit über die Ärmsten der Ärmsten verächtlich gemacht werden und auf der anderen Seite unfassbar viel Geld für Kriegsmaterial da ist, deutet doch darauf hin, dass dieser Staat eben nicht einfach das größtmögliche Wohlergehen der meisten Bürger als Ziel hat, sondern seine politische und ökonomische Souveränität, wenn nicht sogar in Zukunft eine gewisse Imperialstellung. Also die Europäische Union kommuniziert ja ganz klar, wir wollen in Zukunft eine Macht sein. Also gibt es zum Beispiel das White Paper, was vor einigen Monaten erschienen ist, wo es heißt, man wolle die neue Ordnung, die sich gerade herausbildet, innerhalb der Europäischen Union, aber auch darüber hinaus prägen. Was ja letztlich heißt, klar, erst gibt es diplomatische Mittel, aber wenn die nicht greifen, wird eventuell auch Krieg geführt. Und Friedrich Merz sagte ganz klar, wir wollen die neue Führungsmacht sein. Wie es sich für mich darstellt, ist, dass sich gerade eine europäische Macht herausbildet mit Deutschland als ökonomischer und militärischer Kernmacht, die den Anspruch haben, jetzt wo sich die USA zurückziehen, aus einigen Teilen der Weltpolitik, nicht aus allen, aber aus einigen Teilen der Weltpolitik, die das als Chance sehen, selbst mächtiger zu werden und die dafür bereit sind, auch die Bürgergeldempfänger zu schröpfen und.
Geht es Ihnen also letztlich mehr um den ökonomischen Systemwechsel oder mehr um den Pazifismus?
Oder sagen wir mal Antimilitarismus.
Oder Antimilitarismus.
Wie gesagt, genau. Für mich ist es sehr eng miteinander verknüpft. Also das sind erstmal Staaten, die kapitalistisch sind, die in Konkurrenz zueinander stehen. Und auch diese Gegensätze werden oftmals ziemlich gewaltsam ausgetragen, diese ökonomischen Gegensätze. Also da gibt es ja auch im 20. und 21. Jahrhundert genug Beispiele dafür, wo westliche Staaten irgendwo geputscht haben, um sich die dortigen Systeme gefügiger zu machen, um an die dortigen Ölquellen zu kommen oder was auch immer. Was nicht immer der einzige Grund ist, aber was natürlich einer von vielen Gründen ist. Und von daher glaube ich schon, dass diese beiden politischen Themen, Krieg und wie wird gewirtschaftet, dass das sehr, sehr, sehr eng miteinander zusammenhängt, weshalb ich immer wieder versuche, das zu verknüpfen. Ob das immer gelingt, ist eine andere Frage. Es gab auch viel Kritik aus der politischen Linken an meinem Buch. Die fanden, dass ich dort nicht gut und nicht sachlich argumentiert hätte. Das kann man dann immer so im Einzelfall ausdiskutieren, ob das immer die beste Argumentation ist, die man da leistet. Aber ich versuche, das zumindest zu tun.
Und wie würden Sie das Ziel Ihres Podcasts Wohlstand für alle beschreiben?
Also da ist es ganz klar, dass es erstmal darum geht, ökonomische Bildung zu vermitteln. Aber nicht, das soll jetzt vielleicht auch klargestellt sein, nicht immer einfach nur in so einer agitatorischen Absicht, sondern wir haben ganz viele Folgen in dem Podcast, wo wir über ökonomische Dogmengeschichte sprechen, wo wir auch über liberale Klassiker der Ökonomie sprechen und die nicht einfach verächtlich machen wollen oder so, sondern wirklich verstehen wollen, wie denken die, wie argumentieren die und was ist dem vielleicht auch abzugewinnen an Kritik zum Beispiel an der politischen Linken oder wir gehen in die Wirtschaftsgeschichte. Ich war kürzlich längere Zeit in den Vereinigten Staaten zum ersten Mal, weshalb ich dann Lust hatte, über die Wirtschaftsgeschichte der USA zu sprechen. Das heißt, man spricht dann im Podcast darüber, wie die Gründerväter der USA sich vorgestellt haben, wie Geldpolitik funktionieren soll. Also falls jetzt manche von diesem politischen Impetus, den ich hier mal reinbringe, ein bisschen genervt sind nach einer Dreiviertelstunde, kann ich sagen, das ist nicht immer so. Das ist jetzt bei diesem Kriegsthema besonders scharf, aber das ist nicht immer so, wenn ich öffentlich spreche.
Die evangelische Theologin Margot Käßmann hat kürzlich in einem Interview mit Jakob Augstein in der Wochenzeitung Der Freitag in Abwandlung des Sprichworts »Wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg« vorgefordert, »Wer den Frieden will, muss den Frieden vorbereiten«. Haben Sie Ideen dazu, wie das aussehen könnte?
Man ist ja in einer sehr hilflosen Position als Individuum, wenn man, wie ich, davon ausgeht, dass ein Kriegsfall einfach eingezogen wird. Ich versuche erstmal die jungen Leute davon abzubringen, sich mit dem Staat in eins zu setzen, ihnen zu sagen, jetzt gerade habt ihr ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung, nehmt es wahr, und zwar auch als Zeichen, dass ihr nicht einfach bereit seid, euch im Ernstfall verheizen zu lassen, in der Hoffnung, dass das dann in irgendeiner Form eine Konsequenz hat. Und natürlich soll schon auch gesagt sein, versucht euch im Ernstfall da rauszuziehen. Und das würde ich ja nicht nur Deutschen empfehlen, das würde ich Menschen in aller Welt natürlich empfehlen.
Wie denn?
Dass man das so handhabt. Naja gut, ich meine, immer da, wo sich gerade bei einem in der Nähe was ereignet, wo man den Eindruck hat, das könnte jetzt wirklich in einem Krieg ausarten, da kann man natürlich versuchen, die Beine in die Hand zu nehmen. Es ist ja nicht so, dass ein Krieg im Regelfall einfach von heute auf morgen ausbricht und dann geht's los, sondern es gibt ja schon gewisse vorherige Anzeichen. Also ich kenne auch junge Männer aus der Ukraine, die vor Kriegsbeginn das Glück hatten, nicht in der Ukraine zu sein und die sehr bewusst gar nicht mehr in ihr Heimatland zurückgekehrt sind, weil sie wussten, da droht was. Und das ist natürlich das Konstruktivste, was ich den Leuten anbieten kann. Das ist vielleicht wenig hilfreich, aber ja, ich versuche...
Und vielleicht auch wenig praktikabel tatsächlich, ne? Weil wenn alle jungen Männer im wehrpflichtigen Alter das Land verlassen...
Nee, ja, klar, da würden wahrscheinlich auch, wenn sich das abzeichnet, relativ schnell die Grenzen dicht gemacht werden. Das erste Ziel ist schon, ein Bewusstsein zu schaffen, in der Hoffnung, dass dieses Bewusstsein eine Stimmung in der Bevölkerung erzeugt, sodass auch den Regierenden klar ist, wir können hier nicht einfach alles machen, was wir wollen. Wir können das hier nicht einfach alles durchboxen und durchsetzen, wie wir es gerne hätten. Das ist schon etwas, wo ich auch nicht optimistisch bin, aber was mir trotzdem alternativlos scheint, wo mir nichts Besseres einfällt, was ich tun kann, weil Schweigen auch nicht die bessere Alternative ist.
Und sehen Sie eine realistische Chance für Ihre sonstigen politischen Präferenzen, also nämlich, dass sich die Nationalstaaten quasi auflösen zugunsten dessen, was Sie sinnvoll geplante Gesellschaften, glaube ich, nennen?
Als realistisch erachte ich das auf keinen Fall. Ein Großteil der Menschen auf dieser Welt ist nationalistisch geprägt. Nationalismus ist ja immer ein großes Wort, das wird von vielen ja als Schimpfwort benutzt. Für mich ist es jetzt wirklich eine deskriptive Kategorie, dass ich sage, viele Menschen setzen sich mit ihrem Staat erstmal in eins und in der Hinsicht sind sie Nationalisten. Und deshalb glaube ich, das wird jetzt nicht allzu bald passieren. Das hindert mich nicht daran, irgendwie dafür zu werben. Und es können sich ja schon in kurzer Zeit sehr viele Meinungen ändern. Wenn die Menschen tatsächlich den Eindruck haben, hier wird was angesprochen, was mich betrifft, und wo ich es glaubwürdig finde, dass diese Leute sich für mich einsetzen und für mein Anliegen. Und vielleicht lasse ich mich nur nicht von denen vertreten, sondern mache bei der Sache gleich noch selbst mit. Und da kann sich in kurzer Zeit relativ viel ändern.
Und wie sehen Sie Ihre persönlichen Perspektiven?
Meine persönlichen Perspektiven, nun, ich hoffe, dass kein Krieg ausbricht. Ich weiß, dass ich höchstwahrscheinlich, im Gegensatz zu vielen jungen Leuten, die mir wahnsinnig leid tun, ich finde die Vorstellung furchtbar, dass die ein Jahr ihrer Lebenszeit weggenommen bekommen. Im Gegensatz zu diesen Menschen bin ich ja nicht mehr betroffen. Also ich werde höchstwahrscheinlich noch nicht mal mehr gemustert werden, weil ich jetzt demnächst 28 werde, bevor sich diese Koalition auf irgendwas geeinigt hat. Das heißt, ich bin in der Hinsicht erst einmal aus, als bricht jetzt wirklich der Krieg aus, fein raus, aber es tut mir furchtbar leid für alle anderen, bei denen das nicht so ist und auf die will ich auch mehr verweisen als jetzt auf meine persönlichen Befindlichkeiten.
Und abseits Ihrer Befindlichkeiten dann doch nochmal ganz konkret gefragt, was sind denn die nächsten Projekte, Ziele, Pläne bei Ole Nymon?
Ich habe tatsächlich jetzt kürzlich noch in einem kleineren Verlag, im Maro Verlag, ein Heft veröffentlicht auf der Suche nach der gestohlenen Zeit. Das ist eher eine Erzählung, wo ich versuche quasi darzustellen, was machen die Menschen eigentlich mit ihrer Lebenszeit? Wo geht die hin? Wofür gehen all diese kostbaren Stunden, die wir haben und die wir so gerne für uns hätten, wofür gehen die eigentlich drauf? Das erzählt mein namenloser Protagonist seinen beiden Katzen, erklärt also einer anderen Spezies, was wir Menschen so mit unserer Zeit machen. Und das hat mir sehr viel Freude gemacht zu schreiben. Und ich hoffe, dass es nicht immer nur um Krieg geht, denn das ist natürlich auch ein emotional aufgeladenes, ein hitziges Thema. Manchmal ist es doch auch schöner, über Literatur zu sprechen und über Kunst, die man fabriziert hat.
Der Podcaster, Journalist und Autor Ole Nymon, zu Gast im SWR Kulturgespräch. Ole Nymon, vielen Dank, dass Sie hier waren.
Vielen Dank.
Mein Name ist Doris Maul.